Hallo, Sie hören Teil 2 des Lena Sofa Talks zum Hören, Edition 3. Ich nehme Sie jetzt wieder mit ins Filmquartier Wien, wo Moderatorin Bettina Kerschbaumer mit ihren Gästen Cornelia Dankel, Elisabeth Zubeck, Elisabeth Sonnleitner, Gottfried Epp und Johannes Sokop über die Chancen der Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt der Zukunft spricht. In Teil 2 geht es um die Notwendigkeit eines glaubwürdigen Purpose, um die Partizipation von Mitarbeitenden, um psychologische Sicherheit im Job, bunte Teams und um Green Skills.
Begeisterung erleben ist ja auch etwas, was für unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich ist, und damit möchte ich den Fokus der Gruppe wirklich einmal kurz auf diesen Purpose-Begriff lenken, denn der scheint mir auch sehr vielschichtig zu sein und per se auch nicht gar nicht so leicht zu greifen, wie Sie schon vollkommen richtig gesagt haben, weil er ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich erlebt wird, oder? Herr Epp, wollen Sie vielleicht nochmal aus der psychologischen Sicht was zum Thema Purpose?
Ich muss nochmal einen Begriff vom Kollegen von vorhin aufhören, nämlich das Bullshit-Bingo. Mhm. Purpose ist ja auch so ein Begriff, der das Dorf getrieben wird. Alles hat ein nein, das ist super. Alles hat einen Purpose, und wenn ich meinen Purpose, wenn ich nicht weiß, warum ich etwas mache, dann ist es gescheiter los. Also, das ist, und im Perma-Konzept sprechen wir, es hängt ja noch ein zweiter Begriff dabei, nämlich Meaning and Purpose. Also, die Sinnerfüllung ist dann das, was eben die Psyche anspricht. Und ich denke, jeder Job, jeder Beruf sollte eine Sinnerfüllung haben. Also, ich soll wissen, warum ich etwas mache und für wen ich welchen Nutzen damit stifte. Oder auch, wo im Prozess bin ich gerade drinnen, was macht er vorher und was passiert noch. Wenn ich in irgendeiner Excel-Tabelle bekomme, irgendein paar Zeilen reinklopfe und dann keine Ahnung habe, was nachher damit passiert, dann wird es ein bisschen schwierig werden mit dem Purpose. Ob sinnstiftend auch ist, ja, das weiß ich nicht, ob die Excel-Tabelle, ob der Controller das schafft, einen sinnstiftenden Job zu haben. Da werden sie den im sozialen Bereich oder im Pflegeberuf leichter tun. Aber das ist so wie Pflicht und Kür, das ist ein nice to have.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, in Ihren beiden Unternehmen ist es relativ leicht, das zu formulieren. Also zu sagen, ja, wir sind schon per se mit unserer ökologischen Ausrichtung sehr sinnstiftend, und da findet sich ein Mitarbeitender wahrscheinlich auch schnell zurecht. Beziehungsweise sprechen Sie natürlich die besonders an, die da auch ein Sinn erleben haben oder ein hohes Wertebedürfnis. Aber also Nachhaltigkeit und Purpose zusammenzubringen in einem Unternehmen, das jetzt per se vielleicht nicht so auf die ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet ist oder auf die soziale Nachhaltigkeit, als gerade die Pflege auch mehr genannt wurde, das stelle ich mir jetzt schon immer mehr so leicht vor. Ne? Wie kriegt man das zusammen?
Wobei, du kannst ja wir wären jetzt per se auch nicht nachhaltig und haben trotzdem den Fokus drauf gelegt, und das ist unser absolutes USP, und das findet wahrscheinlich das nächste Unternehmen, sitzt dafür einen Schwerpunkt auf Diversity.
Ja.
Oder da kann man irgendwelche IT-Geräte dann reparieren, und der vierte engagiert sich irgendwie im sozialen Bereich. Also ich glaube, also man kann nach einem Nachhaltigkeitsschwerpunkt oder irgendetwas, was für die Gesellschaft einen Mehrwert hat, findest du immer.
Das ist ein wichtiger Punkt, der Mehrwert für die Gesellschaft, ja. Der Mehrwert für die Gesellschaft, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Herr Sokop, wie finden denn Sie so Ihren Purpose? Muss ich noch einmal. Vielleicht jetzt auch, weil Sie durchaus auch für diesen, weil Sie sagten, Sie sind so ein bisschen für den Bildungsbereich auch zuständig. Ja. Ich nehme an, das wird in Ihrem Berufsleben auch ein Thema sein.
Ich war ja auch in einer politischen Abstecher, die 6 Jahre war ich auch für Bildungspolitik zuständig. Insofern ist es ein Thema, das mich schon sehr lange begleitet und beschäftigt. Wo es auch immer wieder erstaunlich zu sehen ist, wo wir auch ein Stück weit, das auch widerspiegelt ein bisschen, dieses Thema, weil es schon immer so war, ja. Und zum Beispiel in der Schule ein Fach abzuschaffen, ist ein bisschen wie in der Juristerei, ist unendlich viel schwieriger, als einfach eins dazu zu packen. Deswegen haben wir auch Gesetze, die ewig lange sind, weil nie wer was rausstreichen muss und jeder immer noch was dazu schreiben. Und da stehen wir unter Sachen drin, wo man sich denkt, 1785, wirklich, also Lehrplan, da wird ja sehr echt, wirklich. Und das ist ein bisschen schwierig da und dort, glaube ich, weil es eben das Problem ist, dass du ein System hast, in dem natürlich auch Menschen groß geworden sind, die natürlich auch ein Mindset dann davon mitnehmen, und aber einen gesellschaftlichen Prozess, der viel schneller ist als das. Das heißt, wie kriegst du das auf gleich irgendwie? Und das ist so ein Stück weit die Dinge, die man auch, glaube ich, jetzt auch in Betrieben, auch in Industrie, auch beim Thema Nachhaltigkeit auch sieht. Ja. Also wir machen Dinge für Unternehmen, für mittelständische Unternehmen, verkaufen die dann das aber als Effizienz für die Unternehmen, obwohl es nachhaltig auch ist. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist ein völlig Vogel, ja, wenn
ich sage, aber wenn es dann an der vorbei oder an Innensituation vorbei ist, sage ich immer, Halleluja.
Genau, also, aber vom Mindset her sind wir nämlich dort, dass der Mittelständler sagt, das ist ein Win-Win, das ist nachhaltig und so, sondern der sagt noch, also das ist ein bisschen pauschal, ja. Aber oft ist so, er sagt, okay, gut, also wenn wir, ich sage es mal, irgendwas, die Maschine mit Daten ausspuckt und einen Tag vorher erkennt, bevor das Ding wirklich kaputt ist, das ausgetauscht, serviciert werden muss, ich mir dadurch dann Arbeitszeit, Arbeitskraft, Produktionszeiten einsparen, dann ist das für mich ein Mehrwert als Unternehmen, weil es für mich als gewinnorientiertes Unternehmen natürlich gut ist, ja, aber dass es auch nachhaltig ist, nämlich, ich glaube, das ist gar nicht erst weit kommen, wir kennen das früher, wir können das, wir müssen die Maschine nicht von jetzt auf, und da gibt's ja wahnsinnige Dinge, da gibt's so Maschinen, wenn man die von jetzt sofort auf Stopp schaltet, dann brauchen die 3 Tage zum Anlaufen, da brauchen, glaube ich, viel Strom und Energie, und man es aber schafft, das vorher zu kennen, dann kann man das quasi so auf Mid-Level irgendwie noch dahin laufen lassen, das umbauen, ausbauen, austauschen und dann wieder langsam hochfahren, und das ist dann viel energieeffizienter. Und der sieht nur gut, ich spare Geld damit, aber sieht nicht, dass es doch nachhaltig ist. Also der wird das nie nur wegen der Nachhaltigkeit machen, wenn es nicht auch einen Mehrwert für ihn bringen wird. Und das meine ich ein bisschen, ja, dass dieses Thema Nachhaltigkeit auf der einen Seite, das ist gerne ein Etikett, das wir drauf bieten.
Genau, ja, Pseudo-Marketing, genau, nachhaltig.
Ja, aber Natur ist bloß ein Wurscht. Ja. Also wenn wir die Energie sparen, ja, dass der eine sagt, ich spare mal Kohle und der nächste sagt, ich bin auch so grün, ist sehr gut.
Ja, das schon, aber wenn sich ein Unternehmen als sehr grün darstellt und in Wahrheit ist aber 98% davon absolut nicht grün, aber die 2% werden halt so dargestellt, als wäre dieses Unternehmen super toll nachhaltig.
Dann ist es anders, aber in das Beispiel dann...
Ja, das ist ein bisschen wie, dass wir ein Espresso draufschreiben. Oh, unsere Kapseln.
Genau, unsere Kapseln. Ja, das
ist ja so. Der Mann nimmt ja wieder 5 T-Shirts zurück.
Genau, also das Label, das man draufklebt, das sind ja diese beiden Dinge, die sich vermischen. Ja, dieser echte Need und auch, und das, davon bin ich schon überzeugt, dass wenn wir das Thema nicht wirklich priorisieren, dann haben, also ich habe 3 Töchter, und die, nehme ich an, werden noch irgendwie durchkommen, aber dann meine Enkeln oder Urenkeln, da wird es dann schon langsam, dass man sagt,
Gestern habe ich einen Artikel gelesen von einem BOKU-Professor, der hat gesagt, dann wird uns das Thema Wirtschaftlichkeit in 2 Generationen wird kein Thema mehr sein, da haben wir andere Probleme.
Ich finde es aber schon nochmal spannend, auch dass Sie gesagt haben, eigentlich ist das Nebenprodukt ein nachhaltiges gewesen, ja, also weil man hat das viel früher erkannt und hat man unfassbar viele Ressourcen eingespart, ohne dass man es eigentlich gewusst hat. Ne? Und diese Suche nach Nachhaltigkeit, also jetzt nicht um nur ein Label drauf geben zu wollen, ich verstehe, also die Vorbehalte kann ich gut verstehen, die Sie da gebracht haben, Frau Zobel, aber durchaus sich auf die Suche zu machen, wo im Unternehmen sind wir schon nachhaltig und nachhaltig unterwegs, beziehungsweise könnten wir vielleicht noch, die lohnt doch, oder?
Ja, und du kannst die Mitarbeiter auch so gut einbeziehen, weil ich organisiere zum Beispiel einmal im Monat ein CSR-Frühstück zu irgendeinem Thema und frage Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen, keine Ahnung, ich mache ein Frühstück zum Thema Diversity, Generationenthema, das nächste ist dann, wie kann man Energie sparen, das dritte ist, wo könnte man den Einkauf noch nachhaltiger organisieren, also so ganz unterschiedliche Themen. Und frage dann die Mitarbeiter, wir sind 100 Mitarbeiter, wir möchten da mitmachen und dann lade ich halt so 5, 6 MitarbeiterInnen zum Frühstück ein, weil du vorhin auf Quick Wins gefragt hast, das ist das Einfachste. Ja. Da kommen oft wirklich großartige Ideen und denkst, ja, also das ist jetzt wirklich banal, aber die Leute sind dabei, kann dann natürlich ein bisschen auch Botschaft, das, was er sonst so tun, auch weiterbringen, dass du in keiner Mitarbeiterveranstaltung so unter die Menschen bringst. Also machen wir das jetzt auch ganz leicht.
Mhm. Und dann hat man eigentlich auch einen Beitrag zum Purpose, ne? Weil ich mich selbst wirksam erlebe in dem Finden, in der Auffindung. Ich habe es im partizipativen Dialog erarbeitet und habe es den Leuten nicht von oben runter gesagt, so wie Sie es vorerst beschrieben haben. Ist Partizipation und Mittun scheint ja hier auch ein wesentlicher Teil zu sein. Wie geht es Ihnen mit diesem Beispiel, das hier jetzt gerade gebracht wurde?
Finde ich schön. Also ich bin natürlich ein gebranntes Kind. Weil natürlich diese Partizipation und auch Leute nach Feedback fragen, nach Ideen fragen, ist eine sehr schöne Sache.
Die Kunst, dann,
genau, ja, die Kunst ist dann nachher wirklich so umzusetzen, ja, dass es auch ankommt. Und das sind halt Dinge, die in meiner Erfahrung dann sehr fehleranfällig sind und sehr häufig auch verunfallen, mhm, weil dann auf einmal Stolpersteine in den Weg gelangen, die man so nicht im Radar gehabt hat, oder es vielleicht auch nicht mit der notwendigen Priorität hinterlegt oder was auch immer. Da gibt es dann tausend verschiedene Sachen. Aber es ist natürlich, also es ist das ganze Thema Mitsprache und Partizipation, das hat dieses Problem. Ne? Wenn ich sage, mhm, willst du mal Marillenknödel oder Zwetschgenknödel und dann gibt es Kramknödel, würde ich sagen, warum fragst du mich? Ja? Ja.
Also das ist. Das spiele ich dann natürlich schon wieder zurück und sage, okay, das kann man umsetzen und sie sehen es dann auch, oder das geht aus den und den Gründen.
Okay, der Dialog darf dort nicht aufhören, wenn man sich sozusagen nur die Ideen hereinholt, sondern quasi auch in die Umsetzungsphase. Da sind Sie als Transformationsmanager wahrscheinlich gefragt.
Das sind wir nicht um die Eigenverantwortung, weil wenn sich der Mitarbeiter, der dir gebracht hat, dann nicht auch verantwortlich fühlt dafür, das zu machen, sondern sagt, oh, da ist ein Sackerl, da schmeiße ich es rein, danke, tschüss, jetzt gehe ich wieder. Ja. Ist es halt zu wenig. Ja?
Ja. Ja, ja.
Und das ist schon, also das stelle ich fest, ist schon herausfordernd, das auch dann
in der Struktur zu bringen. Aber das mögen die Jungen auch. Eine zweite Geschichte, weil vorher auch in Klinsen gefragt ist, mir eingefallen, ich organisiere auch eine Lunchlotterie. Dort ziehe ich immer 4 MitarbeiterInnen aus 4 unterschiedlichen Bereichen und sage dann so, ihr könnt euch das selber ausmachen, der Erste oder die Erstgezogene muss das organisieren, Eigenverantwortung, und ihr habt jeder 20 Euro und könnt miteinander Mittagessen oder Frühstücken gehen. So simpel. Aber wenn du vorher auch gesagt hast, die Leute mit Mittagessen, also das manchmal sind diese einfachen Dinge, die nichts kosten, wo sich Leute kennenlernen und schon wie sie ziehen, sagen so, wer ist denn das? Und jetzt mit Corona ist ja das ganz arg geworden. Die letzten 2 Jahre bei uns begonnen haben, kennt man ja die anderen schon immer mit diesen. Weil die einen kommen immer Montag und Donnerstag, die anderen kommen immer Freitag und Mittwoch, und die kennen die Montag und Mittwoch kommen auch nicht.
Ja. Da haben Sie jetzt natürlich einen Dialog mit den Mitarbeitern einfacher, denn es ist schön, dass man da so nahe auch dran ist an den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Auch bei den Lieferanten habe ich mitbekommen, auch bei Ihnen habe ich mitbekommen, da ist man sehr, sehr nahe dran, und das scheint doch ein Erfolgsgeheimnis für die Nachhaltigkeit zu sein, dieses auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten mit den Menschen. Jetzt haben Sie angesprochen, Herr Sokop, das Thema Partizipation und auch Menschen zu fragen, und jetzt ist auch die Lunchlotterie. Das hat ja alles auch damit zu tun, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, und gerade da ist in Ihrem Unternehmen ja bunt ein großer Wert. Das heißt, wahrscheinlich sind in Ihrem Unternehmen auch viele unterschiedliche Menschen unterwegs, und das trifft schon wieder so ein Buzzword, nämlich Diversity, also die Diversität, und wir haben schon gesagt, Diversität ist wichtig. Wie tragen denn bunte Teams zur Nachhaltigkeit bei? Gibt es da eine Schnittmenge?
Google hat ja, glaube ich, 2012 so also eine Studie gemacht und geforscht, welche Faktoren in Teams erfolgreich machen, als bunte Teams, große Teams, kleine Teams und was weiß ich. Und es war letztendlich ein Faktor, nämlich die psychologische Sicherheit. Darf ich, wenn ich etwas sage, muss ich davor Angst haben, dass er niedergebuttert werde oder nicht, ein bisschen vereinfacht übersetzt. Also erlaube ich mir selbst, beziehungsweise erlaubt mir die Umgebung, das zu sagen, was ich mir gerade denke. Also, und so ist die einfache Definition von biologischer Sicherheit. Und das ist eigentlich der Erfolgsfaktor. Und dann ist wurscht, ob spannend. Ich jetzt große und kleine, bunte und
weil das heißt, divers alleine hilft nichts, wenn ich nicht auch die psychologische Sicherheit erlebe, dass ich mich in dieser Unterschiedlichkeit auch präsentieren darf und sein darf, so wie ich mich möchte, verstehe ich Sie richtig.
Ja. Das hängt stark mit Respekt zusammen, oder?
Das ist sicher ein Teil davon, ja.
Genau.
Und weil man zum Beispiel bei der Finanzkrise schon auch gesehen hat, wären damals nicht alle entscheidenden Entscheidungsträger weiße Männer um die 50 mit dem gleichen Harvard-Abschluss gewesen, hätte man vielleicht ein bisschen mehr gesehen, was da in der Finanzwelt los ist. Also das sagen Psychologen, Experten so im Nachhinein, ob es dann stimmt, das wissen wir alle nicht, aber also man sagt natürlich schon, diverse Teams bilden auch mehr den Markt ab. Mhm. Und wir profitieren schon davon, dass wir 15 Sprachen im Unternehmen haben, egal ob der Kunde sich mit seiner Vorsorgekasse nicht auskennt. Ist ja auf Deutsch schon schwer zu verstehen, das ganze Thema. Und wenn du es dann in deiner eigenen Sprache erklärt bekommst, ist es dann doch mal eine Welt.
Cool. Wie leben Sie den Wert Bund aktiv, bunte Teams? Was darf man sich darunter vorstellen im Alltag?
Das ist jetzt im ersten Moment fällt mir dazu eigentlich der berufliche Hintergrund an, weil okay. natürlich
das beste das Beispiel Thema, sitzt hier. Kommt aus der Politik und ist jetzt in IT-Technologie.
Wir natürlich schon auf der einen Seite sehr viele Softwareentwickler haben, die eine Sprache sprechen, die ich nicht verstehe. Mhm. Wo es auch immer, und das sind so diese Dinge, die ich immer sehr nett finde. Ja? Weil dann gehe ich halt rein und sage, Burschen und Mädels, es sind auch mittlerweile viele junge Damen dabei, was mich sehr, sehr freut. Und sage, wenn ihr mit mir redet, stellt euch vor, ich bin 8 Jahre alt, ich habe keine Ahnung, was ihr sagt. Wenn du das anfängst mit .NET, C#, schieß mich dort, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht. Und das Lustige ist, dass dann oft ein Win-Win auf beiden Seiten entsteht. Und das sind so diese Synergien, die ich immer sehr schön finde, weil natürlich in dem Moment, wo man das mit ganz einfachen Worten sagen muss, ist man auch selber gechallenged, die Botschaft quasi auf den Punkt zu bringen. Das ist ja extrem leicht. Das ist eine Politik. So zum Beispiel, es ist extrem leicht, ein 30-Seiten-Papier zu schreiben, mit Ausformulierungen und Details und das dann wegzuschicken. Das wird aber niemand verstehen. Die große Kunst ist, die Botschaft von den 30 Seiten auf wirklich eine Seite so zusammenzuschreiben, dass der das liest, sich denkt,
ich will mich gerade erinnern an Goethe, der mal geschrieben hat in einem Brief, lieber Freund, entschuldige, dass ich dir so lange schreibe, aber für einen kurzen Brief hatte ich keine Zeit.
Ja, das
ist schon gut. Was dahinter.
Und das sind Dinge, die ich mittlerweile zum Hobby gemacht habe auch, dass ich wirklich, wenn ich mit so jungen Kollegen rede und sage, hey, du musst mit mir so reden, wie mit einem Kind. Mhm. Und das funktioniert sehr oft sehr witzig und da kommen auch lustige Gespräche dabei zustande. Mhm. Ja.
Und was tut sie, dass ihr so viele Frauen bekommt?
Entschuldigung,
wir sind deine Moderatorin. Nein, ich bin sehr dankbar für alle. Bitte gerne von links und rechts und oben und unten zu hineinschießen. Gerne.
Das höre ich von allen Seiten, dass sich so viele Firmen bemühen, mehr Frauen in die Technik zu bekommen.
Ja. Also es ist natürlich schon so, dass auch im Softwarebereich nach wie vor wir schon sehr männerlastig sind. Ja. Aber man kann natürlich beim Recruiting ein Augenmerk drauf legen und wir haben dann auch für die Frauen bei uns im Unternehmen auch, das haben wir letztes Jahr gemacht, zum Beispiel ein eigenes Mediatorenprogramm, wo wir wirklich auch ein eigenes Programm für sie anbieten und auch sagen, okay, wenn du Lust hast, dich weiterzuentwickeln, vielleicht mal Führungskraft zu werden, können wir jetzt Studie anbieten, dich dann ein Stück weiterzuentwickeln. Und das funktioniert mal so, mal so. Man muss auch ehrlich sein, dass manche Frauen es auch wieder verlassen, aber auch gar nicht, das sind einfach auch gleich Lebensentscheidungen, ja. Wo man sich dann auch denkt, das habe ich eigentlich mich wirklich bemüht um die junge Kollegin.
Ist jetzt auch so für
nein, eigentlich auch. Also da fehlt mir jetzt ein bisschen Überblick, muss ich ehrlich sagen, weil das die Kolleginnen aus dem Recruiting machen. Aber ich glaube, dass auch die HTLs und diese Sachen hauptsächlich männerlastig sind. Ja. Vorletzt auf einer Veranstaltung Technikum, da waren schon relativ viele Frauen auch, muss man schon auch sagen. Also gerade so dann im Tertiärenbereich kommt mir dann schon, dass es ein bisschen besser ist, aber da fehlt mir in Wahrheit ein Stück weit der Überblick. Aber ja, das ist sicher ein Thema. Frauen und Technik, auch das sind Dinge, das ja auch wieder aus dem Bildungsbereich ist, das sind ja Sachen, diese MINT-Fächer, wo die industriellen Verhältnisse ist, die haben bemüht, das im Kindergarten schon zu implementieren. Also das sind auch einfach Dinge, die in meiner Wahrnehmung ist nicht besonders toll fruchten, ja. Und wo auch wahrscheinlich das Ding wieder ein Stück weit im Mindset liegt, ja. Dass man einfach, ja, also ich habe 3 Töchter und ich habe mir gedacht, nein, ich möchte nicht, dass die rosa angezogen sind, dass sie nur mit Puppen spielen, dass das Rollenklischee einfach so erfüllt ist. Ja. Und ich stelle aber im Nachhinein fest, ich habe keine Chance gehabt. Ja? Also wenn ich jetzt zum plakatives Beispiel zum Toys R Us reingehe und der ist das unter 2 geteilt, auf der einen Seite das Blaue für die Buben mit den ferngesteuerten Autos, das wird dann hingesetzt zu biegen, dann biegen wir die alle 3 gnadenlos nach rechts ab und wenn ich dann sage, schau, da gibt es eine Karriere,
dann nehmen
wir
uns die 3 nächstes Mal mit zur Frau Zuck. Ja. Dort gibt es das nämlich nicht. Dort gibt es keine rosa Welt und keine aber vielleicht auch nochmal, weil wir jetzt gesagt haben, bunte Teams, das ist wichtig, auch die Vielfalt ist wichtig, auch Sie sind ja auch von einer ganz anderen Welt gekommen und sind quasi quer eingestiegen. Wie ist denn das in Ihren Alltagswelten? Trachten Sie nach bunt, nach Vielfalt? Frau Zummel?
Also ich habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert. Mir ist das extrem wichtig und ich finde es sehr bereichernd. Aber das ist halt meine Einstellung. Und man merkt es bei uns in der Landwirtschaft zum Beispiel, da gibt es halt ein eingespieltes Team. Und die wollen jetzt nicht unbedingt, dass da jemand von außen dazukommt. wo immer er auch her ist. Also natürlich sind dann die Sprachbarrieren auch dabei. Und das gilt es dann auch zu respektieren. Ja, also das finde ich ganz wichtig, dass man dann niemanden zwangsverbieten sollte, das funktioniert nicht. Prinzipiell gibt es für uns ganz unterschiedliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus ganz unterschiedlichen Herkünften. Ich finde es prinzipiell einfach sehr bereichernd. Und wir haben jetzt privat auch einen ukrainischen Flüchtling aufgenommen. Und das finde ich auch immer wieder so berührend, ja, welche Dynamiken das hat. Einfach, weil er da ist. Und die Kinder stellen zum Beispiel auch Fragen. Und das war auch so eine mystische Person am Anfang, weil er kommt ja aus dem Kriegsgebiet und so. Und das löst unglaublich viele oder sprengt viele Brücken weg. Und ich finde das extrem wichtig und das gehört extrem gefördert. Und das ist aber was, was man aktiv machen muss. Weil eben schon noch Berührungspunkte, also so Hemmschwellen, so Berührungsängste da sind bei vielen Personen. Und wenn die dann eben merken, dieser ukrainische Flüchtling ist ein Mensch wie wir, er spricht halt eine andere Sprache, hat eine andere Kultur, aber er hat sich angeschaut, wie wir leben und passt sich eigentlich uns an, weil er das will, weil ihm das wichtig ist, dann ist das einfach total schön.
Ja, sehr schönes Beispiel. Also wenn wir die soziale Säule der Nachhaltigkeit auch im Sinne einer Chancengleichheit verstehen, wenn wir sie, also vorerst haben wir gesprochen, soll niemand ausgebeutet, niemand zurückgelassen werden. Jetzt sind wir stark in die Richtung der Chancengleichheit gegangen, der Partizipation, der Augenhöhe. Und da scheint mir ein wichtiger Aspekt, der zu sein, den Sie hereingebracht haben, braucht es aber auch die Sicherheit. Also wir dürfen nicht glauben, nur weil wir Diversität schaffen, haben wir alles erledigt, sondern es müssen auch Rahmenbedingungen hergestellt werden, in denen sich diese Vielfalt auch sicher sein darf.
Ja, wichtig ist mir jetzt, dass das vorher falsch verstanden wird. Ja. Weil das, natürlich sind diverse Teams, decken mehr ab und das wissen wir das. Aber das, wie wir miteinander umgehen, im Berma-Modell wäre es das R für Relationship, ist natürlich ein zentraler Faktor. Und da kann ich eben, jetzt haue ich selber ein paar Passwörter rein, damit es also die psychologische Sicherheit oder Psychological Safety und natürlich den Vertrauensbegriff, wenn ich den dazu stelle. Und vor allem auch das Zuhören wäre vielleicht nur das Zweite, wie wir miteinander umgehen. Und dann habe ich eh schon zwei wichtige Schienen. Das eine ist so eher die Gruppenebene, das eine ist eher die Individualebene. Wenn ich das beides gut beherrsche, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Und das auf eine ernste, ne? Vorhin wächst man hin oder quetscht den Knödel. Gut, danke, dass du mir gesagt hast. Übrigens, es gibt Schweinsboden, weil die Kodolski hat gesagt, das ist eh gesund. Also,
wenn man es gut argumentieren kann und sagen kann, es tut mir leid, das war ein Fail, finde ich es ja wieder okay. Ja? Weil ich sage,
aber da braucht es dann eben wieder genau diese Kommunikation. Ja, Frau Sonnleiter, trachten Sie auch in Ihrer Zusammenarbeit, suchen Sie auch nach Menschen, die ein bisschen, wie soll ich sagen, bunt sind? Ich meine, Sie sind ja selbst jemand, wenn man kann wirklich sagen, ein Quereinsteiger. Suchen Sie auch noch so jemanden?
Ich muss sagen, meine Mitarbeiter haben mich immer gefunden.
Okay.
Das ist ganz witzig, weil es waren Kunden von mir, die dann das nicht selbst so Lust, also so gut gefunden haben, die mich dann aktiv darauf angesprochen haben und es war immer eine bunte Truppe, aber es war halt immer das eine Thema, das halt auch Sonnengrün abdeckt, das nachhaltige Leben, das plastikfrei, das steht schon immer drüber. Also es gab dann auch Mitarbeiter, wo ich dann auch offen das Gespräch gesucht habe. Also wenn man dann das Mittagessen auspackt, das vom Chinesen dreimal in Plastik verpackt ist und man stellt das auf den Tresen und fängt vor den Kunden an, noch mit Plastik versteckt, das geht nicht zusammen. Also es muss schon
eine paradoxe Intervention.
Ja. So kommt man auch in die Zeit damit.
Das funktioniert dann nicht ganz, aber das spürt man dann eh schnell. Aber so bunte Truppe war, es war immer dieses wirklich nachhaltige Leben, die auch im Privaten sehr darauf achten, wie sie mit den Ressourcen umgehen, wie sie mit den Menschen umgehen, wie sie einkommen, also wie sie sich bewegen. Also das ist allen meinen Mitarbeitern gleich. Und
nochmal
mir auch. Also ich mache mir da auch viele Gedanken drüber und das ist so der Zusammenhalt.
Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie da reinbringen. Also bei aller Diversität braucht es einen gemeinsamen Grundnenner, damit man tatsächlich wirklich auch gemeinsam kann. Und im Rahmen dieses gemeinsamen Grund Spielplatzes dürfen die Menschen und sollen sie verschieden sein und muss in der Führung danach betrachtet werden, dass wir auch in einer Sicherheit unterwegs sind. Sonst nützt uns die ganze Diversität nichts, sonst sind wir nur verschieden.
Ich würde könnte kontraproduktiv sein. Ich würde mit der Sicherheit vielleicht ganz gerne ergänzen, wieder aus dem Bildungsbereich, aber es hat mich damals sehr fasziniert. Da gibt es den John Hattie, ist einer der bekanntesten Bildungswissenschaftler, und der hat tausende Bildungsstudien genommen und eine Metastudie darüber gemacht und gesagt, was sind die erfolgskritischen Faktoren für gelingende Schule. Und das ist nicht Geld, das ist nicht der Schulstandort, das ist nicht der Schlüssel Lehrer-Schüler, sondern das ist die Beziehungsfähigkeit des Lehrers. Und das ist eigentlich was, ich sehr früh noch gefunden habe, weil das bedeutet, es kommt darauf an, wie gut ist der Lehrer in der Lage, Beziehung in Beziehung zu seinen Schülern zu treten. Und das ist das, womit gute Schule steht oder fällt. Ja?
Sie sehen Firmen auch nichts
anderes. Genau, den Bogen wollte ich gerade spannen, auch zum Thema Sicherheit. Ich glaube, dass das auch ein Stück weit damit hineinspielt. Und ich glaube, Beziehungsfähigkeit hat ein Skillset, das man lernen kann, wenn man will. Ja. Also wenn Sie es einem komplett Wert ergeben, denken, okay, aber das sind schon auch Dinge, die wir bei uns zum Beispiel wirklich gebetsmühlenartig wiederholen, anbieten und auch ich mitunter schon ein bisschen lästig bin damit, also ich kriege schon Feedback, dann so Feedback geben, Feedback nehmen. Ja. Aber das sind Dinge, die ich für extrem wichtig erachte, dass man einfach wirklich sagen kann, ja, nein, vielleicht, danke, ich sehe es anders oder ich sehe es so. Und ich sage immer bei unseren Schulungen, die ich mache oder bei den Keynotes oder was auch immer, bei den Besprechungen, wenn da mehrere Leute sind, sage ich immer, gebt mal irgendwas zurück. Ja. Sagt so ein Blödsinn, völlig an der Realität vorbei, ist mir total egal, ja. Aber irgendwas brauche ich, damit ich weiter tun kann. Und das sind die Dinge, ich glaube, das kann man lernen. Da sind wir dann auch, glaube ich, beim Thema Unternehmenskultur, ja. Wo es ganz viel hineinspielt, wie gehen wir miteinander um und auf was, welche Grundregeln haben wir uns geeinigt. Und das sind auch schon Dinge, die ich dann halt auf der Weiterbildungsschiene versuche zu hinterlegen, eben mit relativ vielen, vielleicht zu vielen, Soft-Skill-Angeboten einfach. Ja, wie es mit diesem geht, auch meine Führungskraft und ich. Gut gelingende Kommunikation, erstaunlich gute Entscheidungen treffen. Das sind alles solche Dinge, die für mich so mit hineinspielen.
Und darf ich da vielleicht noch nachhaken? Sie sagen, Beziehungsfähigkeit braucht ein Skillset. Ja, dass sie aus verschiedenen Dimensionen wahrscheinlich oder verschiedenen Disziplinen sich zusammensetzt. Welches Skillset brauchen wir denn für die Nachhaltigkeit? Also gibt es so etwas wie Green Skills, also Fähigkeiten, Kompetenzen, die wir in der Zukunft stark brauchen werden, um Unternehmen, ich sage jetzt nicht komplett nachhaltig ausrichten zu wollen, doch zumindest muss ja auch nicht sein, aber um Nachhaltigkeit im Unternehmen tatsächlich auch leben zu können. Und wenn ja, vielleicht sind sie gleich die gleichen. Ja, also vielleicht gehört da was von dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, der Beziehungsfähigkeit, vielleicht gehört da schon etwas in das grüne Skillset hinein.
Ich meine, ich mag das Wort Kompetenz nicht besonders, ich benutze es trotzdem, weil es auch so Dinge sind, auch wieder Bildungshintergrund, ich glaube, das kann man ganz oft auch umlegen dann auf Unternehmen. Diese Problemlösekompetenz, ja, das ist so etwas, was mir persönlich in der Schule immer ein Stück weit gefehlt hat, weil sie lernen, wie auch Steffensdom ist. Aber wenn plötzlich wir einen Plan machen, und ich sage immer, wenn du willst, dass Gott lacht, mach einen Plan, das ist ein vielleicht, als einer meiner Lieblingssprüche, und wenn wir einen Plan machen, merken, der Plan funktioniert nicht, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich hinsetzen und sagen, oh Gott, alles ist so geil, es geht so gut, ich habe es nicht geschafft. Oder ich kann sagen, okay, gut, hat nicht geklappt, probieren wir was anderes. Ja. Und da ist wieder diese Kompetenz unter Anführungsstrichen, glaube ich, kann man auch erlernen.
Ja. Also gar nicht jetzt so sehr das Fachliche, sondern eher quasi eigentlich darüber stehend. Ich bin mit einem Problem konfrontiert, ich bin in der Lage, das Problem zu reflektieren, es zu analysieren, egal welches Problem es ist, aus welchem Fach es kommt, aus welcher Ecke es kommt. Ich bin in der Lage, sozusagen mich daraus.
Das Fachliche gehört natürlich mit dazu, weil ich brauche dann wen, der mir das.
Das war dann schon gut, das Fachliche. Also wenn es bei mir an der Decke tropft, weil der Oma einen Wasserschaden hat, dann wäre mir schon recht, dass der das repariert, dass der es ein bisschen auskennt.
Aus ja, aber es gibt ja inzwischen Gott sei Dank wirklich mehr Green Jobs. Also wir haben ja noch vor 10 Jahren, haben noch angefangen, Green Jobs zu erwähnen, und da hat sie noch niemand. Also bei mir haben laufend den WFH-Absolventen angerufen. und gefragt, wo könnte ich mich jetzt bewerben, jetzt habe ich so eine tolle Ausbildung gemacht und es gibt keine Jobs, aber langsam gibt es sie. Also jetzt musst du schon, und eben jetzt kommt langsam wirklich ein Spezialwesen, die Taxonomie, also wenn jetzt in der Finanzbranche...
Also jetzt mal zum Beispiel die Regulatorik, also das Juristische, das Ganze.
Und dann Taxonomie. Die CSRD-Richtlinie, die jetzt kommen,
das die
Berichte schreibt. Also da kommen jetzt wirklich sehr spezifisch und natürlich die Wärmesanierung.
Also das wäre das Technische,
das ganze Technologische. Also da kommt jetzt wirklich vieles.
Ja, also wir haben das Technologische, wir haben das Regulatorische, quasi das ganze Juristische, was dahinter steckt, quasi also das Managen von Nachhaltigkeit in einem Unternehmen. Dann haben wir da Soft Skills, haben wir schon gehört, nämlich in Bezug auf die Problemlösungskompetenz, die gerade vor einem immer stärker werdenden ökologischen Anforderungsprofil, ich nenne es mal so, um nicht das Wort Klimakrise in den Mund zu nehmen, ja auch sozusagen sich schnell mit neuen Problemen konfrontieren zu können.
Also da bei den Kompetenzen, also ja. Das Wort kann man jetzt streiten, ich finde es nicht so schlecht, aber der Firma geht die Soft Skills nicht, aber bei der Problemlösung, ich glaube, das ist ein bisschen eine europäische Geschichte, dass wir immer so ein Problem haben, wenn etwas nicht funktioniert. Ja. Wenn ein Amerikaner einen Laden oder eine Idee nicht sagt, dann okay, das, die Geschäftsidee hat nicht funktioniert, sperren wir zu und am nächsten Tag macht er den nächsten auf. Weil bei uns ist ja auch ein großes Drama, ja, du hast ja einmal schon ein Geschäft nicht gemacht, also warum soll es beim zweiten Mal nicht funktionieren? Statt, du hast dir es einmal getraut, trau das ein zweites Mal. Und ich glaube aber, jetzt kommt mehr das Systemische in mir raus, was uns echt ein bisschen fehlt, ist das Systemdenken. Wenn man irgendwie in die Medien geht, wird immer so monokausal argumentiert. So, wir ändern ein Ding, dann funktioniert das. Anstatt zu denken, weil ja, aber das hat ja Auswirkungen.
Also Komplexitätsverständnis eigentlich.
Ja, oder und vor allem, wie soll eine nachhaltige Flugreise funktionieren? Oder CO2-neutral. Das geht nicht. Weil das ist draußen. Und ist dann weg. Und das Buch Tipp, und das wissen wir eigentlich schon seit knappen 30 Jahren, das sind Peter Senger mit seiner fünften Disziplin, wo er ihm sagt, okay, wir müssen lernen, in Zusammenhängen zu denken. Er hat sich mit in so Schleifenmodelle, die ineinander gehen. Also, so ein Marktmodell, wenn er über da war da sogar eines drin mit Pommes frites, wenn er der Pommes frites Markt, wenn ich viel Kartoffeln am Markt habe, dann sind die Pommes frites teurer, werden die frites günstiger und daher wird weniger angebaut, dann habe ich wieder zu wenig Kartoffeln, dann werden die Pommes frites wieder teurer und so weiter und so fort. Also, eins war da zum Thema Nachhaltigkeit, weil es Nachhaltigkeit einfach definiert ist, ich kann aus einem Wald nicht mehr Bäume rausnehmen als nachwachsen oder halt bei den Fischen, ich darf nur so viel fischen, wie mir mehr nachwächst. Ne?
Und das ist aber nicht so leicht. Ne? Also das bedarf schon eines gewissen Verständnisses von Zusammenhängen, denke ich mir, die ja auch schon in ihrem Mikrokosmos, nehme ich an, das ist jetzt mal gar nicht so ohne biologische Landwirtschaft zu verstehen, oder? Also das, geben Sie das auch an Ihre Mitarbeitenden weiter, wie hier die Zusammenhänge funktionieren?
Ja, ich denke, die sehen das ja auch in der täglichen Arbeit. Aber was ich ganz wichtig finde, also diese Green Skills, die Sie vorher angesprochen haben, und diese komplexen Vorgänge, die da jetzt diskutiert wurden, und auch diese Fachausdrücke, also ich denke manchmal, vielleicht müssen wir nicht immer zwei Schritte vor, sondern wir sollten mal einen Schritt zurückgehen. Also Selbstreflexion, haben wir vorher auch schon gesagt, ein super wichtiges Thema. Also ohne Selbstreflexion sind wir eh bald verloren. Ich denke mal, also alles, was wir Menschen konsumieren, alles, wie wir leben, wie wir unseren Alltag gestalten, hat Auswirkungen, eben Zusammenhänge verstehen auch und auch den Kindern erklären. Es geht so viel um Aufklärung. Ich muss vielleicht nicht, weiß nicht, 20 neue Jobs erfinden, sondern einmal schauen, was haben wir, was brauchen wir wirklich, brauchen wir es wirklich? Wieder zurück auch zur Natur, zum Ursprünglichen, wo kommen wir her? Und nicht, es wird alles immer so kopflastiger auch, kommt man vor, und Burnouts, und das nimmt ja alles zu, das ist eh ganz normal, das ist der normale Kreislauf dann, glaube ich, irgendwo. Aber ich glaube wirklich, dieses Zurückkommen auch wieder zu den Dingen, die uns als Menschen auch ausmachen, eben im Sozialen und im Ökologischen und dann natürlich auch im Ökonomischen. Ja, das spielt auch alles irgendwie zusammen, aber
Also auch ein Stück weit die Fähigkeit des Innehaltens und Reflektierens, was, wo kommen wir her, was brauchen wir wirklich.
Genau.
So.
Mhm.
Also schon ein paar Green Skills gesammelt. Stichwort Weiterbildung, Frau Sonn-Leitner, Sie sind ja auch durch eine Weiterbildung gegangen, bevor Sie sich zu diesem grünen Business entschieden haben. Das scheint mir jetzt auch noch sehr relevant, weil natürlich auch Organisationen wie das WIFI, also Organisationen, die sich mit Erwachsenenbildung beschäftigen, ja auch sich ausrichten. Wollen Sie vielleicht uns kurz erzählen, was das war, welche Ausbildung Sie da gemacht haben, wie Sie das erlebt haben?
Ich bin immer so ein bisschen perfektionistisch und mit dem Ding, mit dem ich mich selbstständig gemacht habe, Kosmetik, da wollte ich auch die Hintergründe wissen und habe dann die Ausbildung an WIFI gemacht zum Kosmetikhersteller, Herstellerin, auch mit dem Hintergedanken, dass ich selbst noch meine eigene Produktlinie machen möchte und auch ein reglementiertes Gewerbe mittlerweile nicht mehr. Habe ich da für diesen Lehrgang angemeldet und habe nur profitiert davon.
Ich habe ein Interview mit Ihnen mal gelesen, wo ich hoffe, dass das passt jetzt für Sie, wenn ich Sie darauf anspreche. Bei mir der Eindruck entstanden ist, dass Sie auch gesagt haben, es war Ihnen wichtig, dass Sie dort auch Menschen kennengelernt haben, die dann quasi, mit denen Sie auch in den Austausch gekommen sind. Dass, ich weiß jetzt nicht, ob Sie dann später auch mit Menschen da zusammengearbeitet haben, aber auf jeden Fall ist irgendeine Form von Dialog entstanden, die Sie da weitergebracht haben. Zumindest war mein Eindruck so. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich habe viele meiner mittlerweile Lieferanten sind Kollegen aus dem Kurs, die sich dann auch selbstständig gemacht haben mit ihren Produkten. Und natürlich haben sich daraus Synergien entwickelt, weil ich war damals schon recht weit mit meinem Businessplan zur plastikfreien Drogerie und ich rede auch immer gern viel drüber und meine Euphorie und die Idee des auch plastikfrei verpacken und Naturkosmetik, hat dann auch viele meiner jetzigen Lieferanten dazu gebracht, halt ihr Konzept auch nochmal zu überdenken. Also durchs Reden kann man auch schon überzeugen und dann wusste ich, ja, ist eigentlich ganz klar, wenn ich schon Naturkosmetik produziere, warum soll ich das jetzt noch einmal in Plastik einpacken? Da greife ich doch lieber zu einem schönen, stilvollen Papier, das dann auch noch recycelbar ist und gut verwertbar ist.
Ich frage das nämlich deshalb, wo ich gern hin will, und das ist vielleicht nochmal eine Frage an Sie, Herr Sokop, wenn wir uns Weiterbildungsstätten oder die Verantwortung von Weiterbildungsstätten jetzt mal so kurz auf den Tisch herlegen, dann ist es ja nicht einfach damit getan zu sagen, naja, man bietet halt Lehrgänge an, wo man halt sich auch in eine grüne Richtung entwickeln kann. Also das ist ein wichtiger Punkt, der wird damit auch erfüllt. Aber was ich ja auch ganz wichtig finde, ist, dass das offensichtlich ja auch Stätten werden, die dann in ihrer Kommunikation, in ihrem Dialog, in ihrer Vernetzung neue Dinge entstehen lassen. Und da spanne ich jetzt nochmal den Bogen zu Ihnen und Ihrer Beko-Akademie, glaube ich, haben Sie das vorerst genannt, habe ich mir das jetzt richtig gemerkt. Also wenn wir uns anschauen, wie da auch Nachhaltigkeit reinspielt, wie sich Menschen einander befruchten können, wenn sie in Weiterbildungsprozessen sind, ist das etwas, was Sie als Development, Innovation und Development Manager nicht jedenfalls auch berücksichtigen müssen?
Ja, auf jeden Fall. Mir ist es auch immer wichtig, dort einen Rahmen für solche Entwicklungen bereitzustellen. Mhm. Was in dem Rahmen passiert, halte ich mich dann eher zurück, so gut ich kann. Ja. Manchmal müssen wir auch gar nichts, noch ehrlicherweise sagen. Aber
das ist das Lunchlotterie-Prinzip. Ne? Wir holen nur die Leute mal zusammen und dann schauen wir mal, ob passiert.
Letztlich im letzten Jahr haben wir eine Fortbildung gehabt zum Thema Meetingkultur und wie organisiere ich, moderiere ich Meetings. Und da haben dann von den Teilnehmern sich drei zusammengefunden. Und dann ein, zwei Meetings, die wir so chauffeurtechnisch einfach unhinterfragt seit Jahren eigentlich einfach gefahren sind. Und haben gesagt, eigentlich ist das völlig sinnlos, das sollte man anders machen. Mhm. Und haben sich zusammengesetzt und haben das wirklich auch überdacht, mal konzipiert, auch mit den Führungskräften gesprochen. Und das war für mich schon ein schöner Prozess, einfach, wo man sieht, das hat auch Impact, da passiert auch was, auch wenn es jetzt keine weltbewegenden Dinge, aber es ist einfach schön zu sehen, dass Menschen sich dann zuständig fühlen und sagen, hey, so habe ich die Fortbildung gemacht und eigentlich ist das, was wir da machen.
Ja, aber cool, wenn Sie es dann auch umsetzen dürfen und das dann heißt, schön alles gelernt,
das ist schon bei uns ändert sich sehr. Das sind schon, also das kommt jetzt natürlich auch, das kann man auch nicht so pauschal sagen, weil wenn Sie sagen, du übrigens, unsere Unternehmensstrategie finde ich nicht so toll, vielleicht kann man da und dort, dann muss man schon sagen,
Ja, aber die machen ja keine Schulung für
Unternehmensstrategie. Genau. Ja. Aber dort, wo es geht und wo es möglich ist, ist es auch gewünscht natürlich. Also mittun, mitdenken ist jederzeit herzlich gewünscht, auch wenn dann daraus, ich nenne es mal, Konfliktpotenzial entsteht oder Unstimmigkeiten oder auch mitunter vielleicht Unverständnis da ist, ist mir das immer alles lieber, als es sind so, es schwebt so im Untergrund dahin und es ist so eine gewisse Unzufriedenheit da. Ich habe das immer lieber, wenn das am Tisch liegt und wenn man sagt, okay, gut, das haben wir jetzt, was tun wir damit?
Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, der zu unseren Skills-Sammlung, die wir da jetzt schon sehr reich bestückt haben, noch dazugehört, ist eben die Konfliktkompetenz. Also ich erlebe, dass wir in einer komplexen Welt, in der wir jetzt sind, die Komplexitätsverständnis ist eines, das dann auch in einem Konflikt, in einem gesunden Konflikt austragen zu können, in unterschiedlichen, bunten und diversen Teams, die sich ja dabei auch noch sicher fühlen sollen können, auszutragen, ist nochmal was ganz was anderes.
Was du vorher gesagt hast, war das Thema eben auch mit dem Scheitern. Ja? Ich glaube, diese Fehlerkultur ist was extrem Wichtiges. Ja? Und das sind sogar Dinge, ich würde sogar noch eins draufsetzen und sagen, lustvoll scheitern. Ja, wirklich zu sagen, hey, das, was ich jetzt mache, auch wenn es ein Fehler ist, aber ich lerne was draus, es ist eine Erfahrung, ich kann extrem viel mitnehmen. Und auch da habe ich immer das Beispiel vom Kind, das gehen lernt. Es hat noch kein Kind gehen gelernt, ohne hinzufallen. Und es ist noch kein Kind hingeblieben. Die stehen alle auf und gehen trotzdem und gehen weiter. Ja, und das sind dann immer so diese Dinge. Und da sind uns die Amerikaner sicher ein Stück weit voraus mit ihrer Herangehensweise. Weil dort ist das ja quasi ein Adelstitel. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Unternehmer Donald Trump in den Abgrund gerissen hat, bevor
das Land in den
Abgrund heißt. Aber das ist dort ist es ja ein boah, der hat schon 5-mal gescheitert, das heißt muss 6-mal.
Aber jetzt,
ist die Wahrscheinlichkeit zu höher, dass es schafft.
Ja,
bei uns braucht man nur in der Politik schon, es gibt also Politiker, die Fehler zugeben, sehr selten.
Firmenchefs, die Fehler zugeben.
Das ist bei uns tatsächlich wirklich ein No-Go irgendwie. Das ist für mich immer wieder eine Überraschung, aber es ist interessant, in unserer Kultur nicht verankert. Also wenn wir von Weiterbildung sprechen, habe ich jetzt so mitgenommen, Nachhaltigkeit braucht die Weiterbildung in vielen Hard Facts. Also wir sprechen viel von dem technologischen, also grüne Technologien entwickeln, das juristische, das regulatorische. Wir sprechen aber auch und ganz besonders von dem Dialog und von der Vernetzung, die stattfindet, wenn Weiterbildung stattfindet und mehrere Menschen zu einem Thema zusammenkommen, dann entstehen ganz interessante Prozesse, die es zu heben gilt. Und da kann man sich solcher Formate bedienen, wie Sie jetzt da schon Beispiele genannt haben.
Oder den CSR-Circle.
Oder den CSR-Circle, genau. Braucht aber auch ganz viel Soft Skills, Entschuldigung, aber auch im soften Bereich. Viele Ks habe ich gehört, Kommunikation, Konfliktkultur, Kollaboration, Komplexitätsverständnis, viele...
Komplexitätsverständnis.
Genau. Also viele Ks, die da mitspielen. Ja, es gibt ja auch bei den die 4 Ks der Zukunft, ne? Die 5 Ks eigentlich schon sind Kommunikation, Kollaboration, das ist alles gekommen, was Sie jetzt gesagt haben. Damit möchte ich gerne eine Abschlussrunde einläuten. Ich möchte Sie gerne einladen, um ein letztes Mal sozusagen für sich zu reflektieren, auch vor dem Hintergrund des eben Besprochenen. Sehen Sie, oder wenn ja, welche Chance, vielleicht sogar welche große Chance sehen Sie, wenn sich Nachhaltigkeit mit dieser neuen Arbeitswelt verbindet? Ja, vielleicht nur mal kurz für sich, welcher Gedanke springt Sie da an, welcher kommt schnell?
Ja, ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit eines ist, uns lange begleiten wird. Ich glaube, dass es danach auch wieder Themen geben wird und auch davor schon gab. Was für mich so jetzt bei dem Ding sehr signifikant ist, ist auch, dass man einfach merkt, es ist ein Prozess. Und man fragt sich immer, wann ist der Prozess vorbei? Ich glaube, er wird nie vorbei sein. Aber das ist wieder eine Geschichte.
Und die ewige Herausforderung.
Genau, ja. Das ist so dieses, und das, glaube ich, ist das auch, was wir wirklich daraus lernen können. Dass es einfach wirklich immer eine Herausforderung gibt, dass wir uns nach der richten können, müssen, sollen, dürfen, dass die Konsequenzen nach sich zieht, dass es Dinge verlangt von der Gesellschaft, von Unternehmen, von uns, dass es dann auch natürlich einen, und das ist ja auch, was gerade passiert, ich meine, wenn wir uns gerade anschauen, Gas und Strom wird immer teurer. Und da kann man auch ganz schön schauen, macht man Kostendeckel, macht man keinen, wie böse ist der freie Markt oder ist er gar nicht so böse. Also das sind alles so Diskussionen, die dann da...
Da kann man das alles üben eigentlich.
Die, ja, das ist auch einfach ein gesellschaftspolitisches Ding, wird das einfach. Ja. Und das ist, ich glaube, man muss jederzeit bereit sein, diese Dinge radikal zu hinterfragen und anzuschauen und auch gesprächsbereit zu sein. Und das sind so die Dinge, die ich gerne mitnehmen würde. Ja? Und für Lösungen offen sein auch. Ja? Also nicht kategorisch Dinge einfach ausschließen. Das kommt man auch immer wieder unter, dass einfach aufgrund von Haltungen, Überzeugungen, ja, die wo auch immer herkommen, man sagt, nein, das schließe ich kategorisch aus. Also ich glaube, man muss sich einfach gesprächsoffen und bereit zeigen.
Und da ist Nachhaltigkeit ein gutes Spielfeld.
Ja.
Eines, das uns lange begleiten wird. Frau Zuberg, ich möchte Sie gerne gleich als nächstes dran nehmen. Welche Chancen sehen Sie, wenn sich Nachhaltigkeit mit der Welt der Arbeit verbindet?
Nee, ich sehe es eigentlich ganz genauso wie der Herr Zuberg. Und eben dieses noch mehr flexibel sein müssen. Eben, so wie wir auch gesprochen haben. Also wirklich dieses, es gibt jetzt nichts mehr, was lange bleibt, sondern es verändern sich die Dinge aufgrund unterschiedlicher Einflüsse ganz schnell, radikal. Und dann muss man flexibel bleiben, jeden Tag am besten sich neu orientieren, versuchen, sich den Gegebenheiten neu anzupassen. Ja, und diese Selbstreflexion, also das finde ich ist prinzipiell ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Und wird in Zeiten der Nachhaltigkeit, meinen Sie, wenn wir uns in nachhaltigere Zeiten bewegen müssen, wird das stärker nachgefragt, meinen Sie, oder müssen wir uns stärker beschäftigen?
Genau, es muss verstärkt vorhanden sein, weil sonst tut sich ja auch nichts, wenn ich nicht erkenne, okay, das ist nicht richtig, was ich da mache. Wenn ich es nicht erkenne, wenn ich es sehe, dann werde ich es ja auch nicht ändern.
Selbstreflexion als große Chance. Schön, danke, Frau Zuberg. Frau Sonnleitner, was fällt Ihnen dazu ein?
Die Flexibilität und auch das Hinterfragen, also das haben wir eigentlich schon immer so gemacht, das kommt man ganz oft unter, aber das um die Ecke denken, kann man das nicht ein bisschen nachhaltiger gestalten und dadurch auch Impulse geben, gemeinsam was Neues beschreiten.
Und das wird dazu auch gefordert sein.
Genau.
Fast ein bisschen müssen.
Ja, es ist anstrengend, aber es macht dann auch Spaß, beziehungsweise bei mir im Kleinen, wenn man dann wieder was bewegt hat und das jetzt in eine neue Form gebracht hat, oder halt, also ich gehe halt jetzt mal von meinem Geschäft aus, in eine andere Verpackung gebracht hat, was dann leichter ist und den CO2-Ausstoß minimiert, dann ist das für mich immer so ein kleiner Gewinn. Und wenn jeder so ein bisschen drüber nachdenken würde, jetzt gerade, also Produzenten, wie sie ihre Produkte, immer dieses ums Eck denken, wie geht die Spur besser?
Danke, Frau Sonnleitner, als die tägliche Herausforderung.
Die tägliche, ja.
Also, mir ist unterwegs, wenn man sagt, ich glaube, das Zitat ist schon so 15 Jahre alt, so, da, wo CSR das erste Mal so aufgekommen ist, sagen wir so ein, also mal aufgeschnappt, CSR ohne HR ist PR, wobei HR würde doch vor allem
die... Das ist gut, das nimmst du.
Wobei doch HR vor allem Personal- und Organisationsentwicklungsthemen sehe. Und in dem Sinn müsste man eigentlich da nicht so an einzelnen Facetten arbeiten, sondern am großen Ganzen, an der Kultur, an der dahinterstehenden Haltung. Und da glaube ich, können wir uns durchaus was von der Ökologie oder von der ökologischen Landwirtschaft abschauen. Die Permakultur gibt es auch für Menschen, einfach googeln.
Schön. Ja. Vielen Dank. Cornelia.
Ich habe jetzt noch so ein ganz anderes Bild gehabt. Mir ist so diese Friday for Future Generation an sich, diese junge Generation, auch die jungen Männer bei uns, die jetzt Väterkarenz gehen wie nichts. Und auch wenn wir alle darunter leiden, dass jetzt alle nur 30 Stunden arbeiten wollen. Aber dieses gesellschaftliche Thema, dass die Menschen wieder mehr auf ihre Work-Life-Balance schauen und sagen, ich brauche kein Mercedes vor der Haustür und ich mache ein bisschen Couchsurfen, verdiene weniger. Aber ich habe dafür mehr Zeit für die Familie. Also, dass wir uns gesellschaftlich so, ist schwarz-weiß, ich weiß, es gibt genügend Jugendliche, die jeden Tag am liebsten bei Amazon und bei Zalando ganz viel bestellen. Aber ich habe ganz viel Hoffnung, wir haben eben auch im CSR-Circle an jungen Menschen, die daran teilnehmen, da kommt schon ganz viel Power daher. Und nicht mehr dieses More of the Same, sondern auch diese ganze Startup-Szene, da ist so viel Impuls an neuen Ideen da, wie man Probleme ganz anders angehen kann. Also ich sehr optimistisch bis zum nächsten Atemzug, aber darauf hoffe ich.
Schön. Ich möchte daher an der Stelle die Diskussion beschließen, aber ich erlaube mir noch einen persönlichen Gedanken auszusprechen, obwohl ich in der Moderation das nicht sollte. Aber was ich so besonders wertvoll an dieser Diskussion fand, ist das Gefühl, das ich bekommen habe, dass wir tatsächlich in einem Wertewandel sind und dass wir, wenn es uns gelingt, Nachhaltigkeit als einen Wert in Unternehmen zu installieren, ja, nebst anderen, weil nicht jedes Unternehmen ist ausschließlich nach ökologischen Nachhaltigkeitswerten ausgerichtet, dass wir dann gerade über die Wirtschaft einen unheimlich großen Hebel haben. Und bei all Ihren Wortmeldungen ist mir immer wieder so der Gedanke gekommen, wow, wie groß ist da der Hebel eigentlich? Ne? Wie unheimlich viel lässt sich über Unternehmen bewegen, wenn wir in den kleinen Dingen des Lebens, in jedem Unternehmen per se, welches auch immer das sein mag, wenn wir da drin arbeiten. Und das war für mich also extrem stark spürbar und dafür danke ich Ihnen sehr. Also da verlasse ich dieses Gespräch jetzt auch wirklich sehr inspiriert. Vielen Dank. Dankeschön.
Das war er, der Lena Sofa Talk zum Hören Edition 3. Wenn Sie Lena, das Wifi-Magazin für lebendiges und nachhaltiges Lernen, lesen wollen, unter wifi.at/Lena finden Sie die Ausgabe als E-Paper. Wer es lieber klassisch mag und gerne was in der Hand hat, auf wifi.at gibt es unsere Lena auch zu bestellen. Damit auf Wiederhören, machen Sie es gut.